Licht ins Dunkle. Ich starte meinen Timer, weil meine Uhr gerade geladen wird, damit ich nicht zu lang mache und irgendwie quatsche und ihr könnt es weder hören noch sehen. Also, ich begrüße euch heute aus Bielefeld. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn das die Stadt ist, die es eigentlich nicht gibt, was da mit mir passiert. Egal. So, ihr seht mich oder ihr hört mich und wir machen heute eine Urlaubssendung, weil alle. Außer ich natürlich, im Urlaub sind. Ich bin hier, weil ich morgen in der Kinderklinik in Bielefeld eine schwierige, schwer kranke Patientin habe, die wir mit Infusionen oder ich mit Infusionen versorgen soll, mit vier verschiedenen Infusionspumpen. Das wird also sehr spannend. Und wenn die in der Klinik gut laufen, die Infusionspumpen, und alle damit zurechtkommen, dann können die Eltern mit ihrem Kind nach Hause und können die Therapie da fortsetzen. Das bringt mich zum Thema. Ambulant und stationär. Was ist denn nun besser? Und wenn ich die Frage schon so beantworte, dass ich sage, ich wäre lieber zu Hause, dann ist es denn dann wirklich sicher? So, nehmen wir mal die Lunge als erstes Beispiel, weil wenn ich zu Hause bin, muss ich mich ja in irgendeiner Form überwachen. Und viele Patienten, die schwer krank sind und zu Hause versorgt werden, haben Probleme mit der Lunge, die werden künstlich beatmet. Zum Beispiel, und da ist dann Intensivpflegedienst da, und dann brauchen die. Früher war das so, dass man dann zu Hause das gut machen konnte, dann kam ja, egal, neue Gesetze, und jetzt ist es schwieriger, das zu Hause zu machen, und man landet doch ziemlich häufig, sagen wir mal, in heimähnlichen Umständen, ne? Also, früher konnte man so eine Intensiv-WG machen und konnte da relativ familiär leben oder auch eine 1-zu-1-Versorgung zu Hause. Heutzutage wird schon sehr darauf gedrungen, dass es recht kostengünstig ist und dass dann, auch wenn es noch WG heißt, doch eher ein Heim. Also, da, wo ich Gutachten gemacht habe oder Visite gemacht habe oder so, waren schon immer, das war eigentlich wie eine Station im Heim. Egal. So, es ist also auf jeden Fall keine schöne Sache, so schlimm krank zu sein. Wenn ich dann aber zu Hause bin, in irgendeiner Form, es kann ja auch sein, ich habe keinen Intensivpflegedienst, ich habe eine COPD, brauche Sauerstoff oder so, aber mein Erfolgsorgan, also das kranke Organ, was überwacht werden muss, ist die Lunge. Oder ich überwache meine Lunge, weil ich Sport mache und habe hier so eine Uhr, wo ich einen Sensor dran habe. Oftmals wird ja dann der Sauerstoff gemessen. Ne? Also gerade wenn ich beatmet bin, ist das eine ziemlich gute Sache, den Sauerstoff zu messen, damit da nichts schief geht. Aber viele Patienten von mir, auch in der Klinik, auch hier in Bielefeld, haben oft Angst. Auch bei den Patienten, wo ich Gutachten gemacht habe, waren sehr viele Patienten dabei, die hatten so einen Sauerstoffsensor. Ich glaube, die gibt es jetzt auch gut zu kaufen. So. Und dann wurde zwischendurch notiert, auch von dem Pflegedienst, so einer vorhanden war, oder von den Eltern, von den Angehörigen, dass dann eben Sättigungen waren zwischendurch von, weiß ich nicht, 40% nur noch, 60%. Und dann kriegen natürlich alle Angst. Und weil das natürlich sehr gefährlich ist. Also ehrlich, ist denn 60% Sauerstoff gefährlich? Ja, verdammte Scheiße, dann seid ihr am Arsch. Punkt. So, ne? Versucht mal, also ihr könnt euer ganzes Haus, ihr könnt 1 Milliarde Euro so vorhanden, vielleicht hören ja ein paar Milliardäre zu, die können das ja gerne mal machen, können sie 1 Milliarde plus ihren Arsch drauf verwetten, ob sie es schaffen, die Luft so lange anzuhalten, bis sie ihre Sättigung über so einen Sensor unter 90 ist. Schaffen die nicht. So, ne? Weil wir haben ja zwei Reflexe, den Sauerstoffreflex und den CO2-Reflex. Wann holen wir Luft? Normalerweise holen wir Luft, wenn das Kohlendioxid steigt, ne? Dann sagt hinten die Medulla oblongata, also hinten da in Richtung Genick, sagt er, oh, okay, einatmen, ausatmen bitte, damit das CO2 rauskommt. So. Irgendwann, wenn ich das nicht mache, kommt dann der zweite Reflex, das ist dann der Sauerstoffreflex, und da sagt dann, jetzt gibt es auch keine Diskussion mehr, nichts mehr mit Luft anhalten, jetzt wird Luft geholt und dann holt man Luft. Wenn man zum Beispiel einen Badeunfall hat, sind dann oft, also dann dieses schnelle Ertrinken. Ihr wisst ja, wenn Kinder nicht gut schwimmen können oder auch Erwachsene, dieses Jahr sind extrem in Berlin viele, man liest das ja dann in der Zeitung, viele Menschen ertrunken, das geht wie der Blitz, ne? Wenn du dann einmal reflektorisch Luft holst, Wasser eindringen, dann kannst du Bolus, also dann kann hinten auf deinem Vagusnerv das Wasser drücken, ne? Also was man. Wenn man sich da auch eine Bockwurst reinschiebt, könnte das auch passieren. Oder wenn man eine Magensonde legt, daher kenne ich das, kann man hinten an diesen Nerv kommen und der hat ja einen Strang, der Vagus, der am Herzen endet, Sympathikus und Davakus, ne? Wisst ihr ja, der Sympathikus, der Säbelzahntiger kommt, ich muss abhauen, Davakus, essen, trinken, alles easy. Und da bremst das Herz und dann kannst du zum reflektorischen Herzstillstand kommen. Also man kann relativ schnell da Probleme bekommen. Aber die Frage stellt sich natürlich, wenn ich jetzt so einen Sauerstoffsensor habe, welche Aussagekraft der denn wirklich hat. Und so. Da zeigt jetzt, also wenn der 60% anzeigt, dann kann es natürlich sein, ich habe 60%. Das ist ganz schlimm. So. Und dann müsste ich eben an der Stelle, falls ich, also eigentlich dürfte ich da gar keinen Notarzt mehr holen dürfen, weil es mir zu scheiße geht, weil ich dann bewusstlos bin. Aber das wäre natürlich eine Sache, das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Meistens ist es das aber nicht, wenn man ehrlich ist, ne? Weil, was macht dieses Ding? Das misst die Farbe vom Blut, und zwar den pulsatilen Anteil. Deshalb hat man da auch immer die Pulskurve mit und kann den Herzschlag, also die Herzfrequenz ausmessen dadurch, weil immer die systolische Beimischung da gemessen wird. Und anhand der Farbe, bla bla bla, lange Geschichte, gab es viele Tests, die das erfunden haben, kann man dann sagen, bei dieser Farbe diese Sättigung, bei dieser Farbe diese Sättigung. Aber das Ding hat ein Licht drin, deshalb ist es auch so rot, ja, und das misst eben kompliziert oder unkompliziert. Es gibt also recht gute, verschiedene Frequenzen und so weiter. Es gibt immer eins in gut und eins in scheiße, die Farbe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel kalte Finger habe, wenn ich zum Beispiel mit meinem Finger rumwackel, wenn ich einen epileptischen Anfall habe, wenn mein Finger gar nicht mehr dran ist, egal. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Faktoren, die diese Messung extrem unsicher machen. Weil bei allen so, ne? Ansonsten wäre immer die Indikation, wenn ich wirklich eine manifeste Sättigung habe, ohne dass ich vorher eine festgestellte Lungenerkrankung habe und das irgendwie bei mir nicht besser geht, was ich nicht glaube, wenn wir über 60 tatsächlich reden, ne? Aber sagen wir mal unter 90, so um die 80 oder so. Dann müsste ich dann einen Notarzt holen, weil dann wird es lebensgefährlich. Weil ihr wisst ja, die Sauerstoffbindungskurve funktioniert ja so, dass die Sättigung am Anfang stabil bleibt. Das heißt, alle Sauerstoffmoleküle springen auf den Erythrozyten drauf, weil sie den total geil finden. Und dann bleiben die da auch eine Weile. Ja? Und da passiert bei der Sättigung gar nichts. Also wenn ihr eine Narkoseeinleitung macht und oxygeniert den Patienten auf, das heißt, er kann nur noch Sauerstoff atmen und nicht, hier sind nur noch 20,9% in der Luft, ne? Da kriegt jetzt 100%, dann ist da so viel gespeichert. Die Erythrozyten sind zwar irgendwann voll bei 100%, aber man kann den ja noch physikalisch lösen, ne? Deshalb gibt es ja dem Patienten Sauerstoffdruck noch. Das heißt, man kann den Körper schon noch außerhalb von den Erythrozyten auffüllen, ne? Da liegt dann halt da rum und ist eine Reserve. Und dadurch kann ich, wenn ich den aufoxygeniert habe, den Patienten, habe ich relativ viel Zeit, oder wer auch immer dann die Narkose macht und intubiert, den Patienten zu intubieren, also minutenlang, so bis 10 Minuten oder so. Die Sättigung ist dabei die ganze Zeit 100% im Übrigen. Und dann muss man sich schon fragen, wie genau das denn ist als Aussage über die Lunge, wenn der gerade nichts macht. Der ist nämlich gerade relaxiert, der kriegt eine Narkoseeinleitung. Das heißt, er schläft tief und holt keine Luft. Also weder Einatmung noch Ausatmung. Da liegt einfach da, bis er intubiert ist, also bei dieser Art der Narkose, und dann durch das Beatmungsgerät wieder beatmet wird, ne? So, sonst kann man den nicht gut operieren. Also deshalb werden bei vielen OPs, nicht bei allen, muss ich keine Angst haben, bei vielen OPs wird der Patient relaxiert, die Muskeln werden lahmgelegt. Wo funktioniert es nicht? Am Herzen funktioniert es nicht, weil das Herz anders funktioniert. Da kommt der Strom nicht über Nerv, da kommt der Strom über die Muskeln. Sonst würde jedes Mal das Herz stehen bleiben. Wäre ja auch blöd, ne? Wenn du sagst, Mensch, Narkose hat geklappt, jetzt ist er leider am Herzinfarkt gestorben. Also das Herz funktioniert anders, deshalb kann ich ganz gut operieren. Übrigens, wenn man so ein Pfeilgift abgriff, kriegt, das ist ja dieses Muskelrelaxant, ist ja dieses Pfeilgift oder dieses Froschgift, na, wo man dann so gelähmt ist. Das heißt, dass man dann noch gut lebt, ne, wenn man gegessen wird. Ist auch unangenehm, das zu wissen. Also man kann sich nicht mehr bewegen, tut aber noch genauso weh. Man schläft nicht mal, also wenn man nur das Pfeilgift bekommt, und dann wird man aufgegessen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man mit dem Pfeilgift erlegt wird oder so, aber wenn man so ein Gift bekommt, dann ist man also erstmal nur gelähmt. Das heißt, eine Narkose nur mit Muskelrelaxanz ist eine ganz fiese Sache. Und ich kann nicht mal sagen, du Arschloch. Na, gut, aber ihr seht schon mal, wenn ich aufoxygeniert bin und höre auf zu atmen, höre die Luft an, bleibt die Sauerstoffsättigung bei 100%, hat also keine besonders große Aussage über meine Lungenfunktion, weil da holt er gerade keine Luft, da ist er gerade relaxiert, der Typ. oder die Typin, wer auch immer, da rumliegt und nicht atmen kann, bei dem ist das so. Also, ist es falsch negativ, nee, falsch positiv, ja? Das heißt, Sättigung 100%, der Typ holt keine Luft, geht der Arzt jetzt weg zum Beispiel, weil er sagt, ach nee, Frühstückspause, dann mache ich später weiter, dann wird er sterben. Macht man natürlich nicht. Aber wenn man nicht intubieren kann, ja, weil Malampati, das heißt, die Eingangswege oben, die, man kriegt den Tubus nicht rein, weil das irgendwie, weil er zu fett ist zum Beispiel, der Hals zu kurz, dann ist es schwierig. Ne? Dann gibt es Notfallmanagement, ist eine andere Geschichte. So. Aber falsch positiv ist das eine, ja, dass ich denke, oh, ist 100%, da holt aber keine Luft mehr. Und die andere Seite ist zum Beispiel falsch negativ, wenn mir die Sättigung anzeigt, dass ich nur noch 20% oder was weiß ich habe. Und dann, wenn das optisch dargestellt wird, also wenn ich einen Monitor habe, dann sehe ich schon da, dass keine Kurve ist. Ein anderer Anhaltspunkt ist, wenn kein Puls angezeigt wird, also wenn es überhaupt kein pulsatiler Anteil gemessen werden kann, dann weiß das Ding jetzt auch nicht, wie schnell dein Herz geht, weil es ja nicht weiß, wann der arterielle Anteil erhöht ist. Ne? Also wenn dein Herz die Systole hat und dann das sauerstoffreiche Blut reinpumpt und so weiter. Und dann misst es einfach falsch. So, es gibt möglicherweise gibt es ja ganz tolle Geräte, die dann anzeigen, dass sie Scheiße messen, aber die ich häufig vorfinde, wo die Patienten ganz aufgeregt sind, die zeigen dann stabil an, weiß ich nicht, 70% und dann steht in der Kurve, wenn man da hinkommt, hier Patient 70% Sauerstoffsättigung nur. Und dann sagt er, wow, 70% Sauerstoff nur, was haben sie da gemacht? Ja, gelagert, ne? Und dann habe ich auch gesagt, er sollte mal tief Luft holen und so. Und das sieht man schon, wenn da wirklich 70% Sauerstoffsättigung hätte, weil die Lungenfunktion so am Arsch ist, dass die Aufoxygenierung auch nicht mehr hilft und die Sauerstoffbindungskurve so weit fortgeschritten ist, dass alle Sauerstoffmoleküle vom Erythrozyten abspringen, weil dann geht es schnell nach unten, wenn es einmal nach unten geht, dann hat man wenig Zeit. Dann würde der Kamerad jetzt mal, bräuchte man kein großes Brot mehr beim Bäcker zu kaufen, da reicht eine Scheibe, wenn überhaupt. Also, das heißt, man muss immer diese Messwerte, die angezeigt werden und die es ja heute in Uhren gibt und so, nicht, dass es verkehrt ist, ich bin voll dafür. Aber man muss diese Messwerte natürlich interpretieren können. Und selbst wenn der Wert 70% ist, du bist jetzt zu Hause, sagst, nee, ich bin lungenkrank, ich will jetzt auch nicht in die Klinik und der Specht erzählt immer in seinem Podcast, dass ambulant viel besser ist als Klinik, das will ich jetzt auch. So, stimmt ja auch im Prinzip, ne? Also wenn man nicht wirklich in die Klinik muss, ist es echt kein Ort, der irgendwie geil ist. Und dazu gehört aber auch die Interpretation der Messwerte, die einem zur Verfügung gestellt werden durch die neue Technik, weil es bezahlbar ist, weil ich mir, keine Ahnung, im Supermarkt kaufen kann. Und wenn ich dann also eine Oxygenierungsstörung habe, das heißt, ich habe irgendwo zu wenig Sauerstoff im Blut, dann muss ich ja wissen, warum denn eigentlich, wenn ich wirklich das einschätzen will oder für Besserungen sorgen will, reicht es denn zum Beispiel, mehr Sauerstoff zu geben? Ist eine gute Frage. So, da müsste man erstmal gucken, wieso die Lunge prinzipiell funktioniert. Ne? So, das heißt, ich habe oben, die Atemwege gehen halt hier los, Totraumvolumen geht los ab der Bifurkation. Das heißt, wenn ich hier einen Beatmungsschlauch hätte, dann habe ich ja an dem Schlauch einmal den Sauerstoff, der reingeht, die Luft, die reingeht, die Sauerstoff angereichert ist. Ist ja meistens dann kein reiner Sauerstoff, Gott sei Dank, weil da ist er dann toxisch. Und da raus, ab der Stelle geht's Totraumvolumen los. Ja, das heißt, ab der Stelle könnte es eine Totraumventilation geben, wenn ich nur noch hin und her beatme, ohne die Alveolen zu erreichen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel meine Lungen nur noch mit 100 Milliliter beatme, auch dafür ganz schnell, das ist so eine Totraumventilation, dann beatme ich nur noch die großen Atemwege, ohne die Alveolen zu erreichen. Ne? Das kann häufig passieren. Da muss man wirklich aufpassen, dass das Titalvolumen, also die Einatmung und die Ausatmung, auch dem Bedarf entspricht. Das heißt, so habe ich jetzt bei mir 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Idealgewicht leider. Ne? Das heißt, die Lunge wird nicht größer, wenn man fett wird. Und die wird auch nicht kleiner, wenn man dünn wird wieder durch die Abnehmspritze. Sondern man muss immer so ungefähr das Idealgewicht nehmen. Und dann weiß man, wie viel da an Titalvolumen rein muss. Das wären bei mir so, darf ich lügen? 80 Kilo? Also ich will bald wieder 80 Kilo wiegen. Ich will ein bisschen mehr. So 80 Kilo, so 480 Milliliter, ne? Und das ist erstmal eine gute Sache. Das heißt, einen halben Liter rein, einen halben Liter raus, so bist du gut dabei. Wenn ich auch nur 150 Milliliter rein und raus mache, dann wird meine Atemwege beatmet, auch nicht die Alveolen. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Oxygenierungsstörung haben, obwohl das Beatmungsgerät rein und raus macht. Bei einer druckkontrollierten Beatmung, wo also nur der Druck erhöht wird, kann das durchaus passieren. Bei Volumen kontrolliert nicht, weil dann wird geguckt, dass 400 oder 500 oder 600 Milliliter reingehen. Ist natürlich die Gefahr, dass dann, wenn der Widerstand zu groß ist in der Lunge wegen irgendwelchen Spastiken oder so, dass dann der Druck in der Lunge zu groß wird und die Lunge Schaden nimmt. Aber im Prinzip ist das Punkt 1. Das wäre dann eine Ventilationsstörung. Ne? Das heißt, die Luftpumpenfunktion von der Lunge funktioniert nicht richtig. Und wenn das nicht richtig funktioniert, kann ich mit einem erhöhten Sauerstoff durchaus was machen. Wenn ich auch nur eine Totraumventilation habe, ist es scheißegal. Also dann muss ich schon mal gucken, wie viel muss denn eigentlich rein in die Lunge, damit die Alveolen auch wirklich belüftet sind. Oder lasse ich es nur im Stamm? Ne? Weil die Lunge hat ja so, glaube ich, 22 Bifurkationen. Das heißt, es geht einmal die linke und die rechte Lunge. Dann geht es zack, wieder aufgeteilt, wieder aufgeteilt, wieder aufgeteilt, wieder aufgeteilt. Ungefähr ab der 16. Gabelung geht es dann erstmal mit dem Gasaustausch los. Wenn ich aber nur bis zur 14. Gabelung die Luft austausche, dann habe ich nur eine Totraumventilation. Ne? Da passiert ja schon mal gar nichts. Dann sagt der Sauerstoffsensor bei 70% absolut die Wahrheit. Und dann muss ich was tun. Was muss ich dann tun? Ich muss das Totraumvolumen überwinden und ich muss ein größeres Detailvolumen reinbringen. Das müsste also dann die Pflegefachkraft, die vor Ort ist, dann sehen und sagen, ach du meine Güte, nur 100 Milliliter, ganz schlecht, Notarzt rufen oder, weiß ich nicht, wie die Einweisung da ist, selbst den Druck erhöhen. Auf Intensivstation machst du dann halt Absaugung, guckst halt, ob Schleim irgendwie die Atemwege verlegt, aufpassen, mit Absaugung kommst du nur in die oberen Atemwege, ne, weil du dann immer sofort ab der ersten Bifurkation in der rechten Lunge bist, weil das dadurch, dass das Herz da liegt, die Lunge rechts ein bisschen anders abgeht im Winkel als links. Das heißt, wenn du da dann reinstopfst, um abzusaugen, kommst du nicht weit. Du kommst immer dann ab der ersten Aufgabelung immer an die gleiche Stelle. So, muss man wissen. So, also da könnte man dann drehen. Dann kann ich aber auch sein, dass meine Ventilation wunderbar funktioniert. Da gehen 500 Milliliter, 600, gehen super rein und raus. Ich habe trotzdem eine Oxygenierungsstörung. Aha, dann könnte ich ein Diffusionsproblem haben. Das heißt, ich habe irgendwie zu wenig Eiweiß gegessen, ich habe ein Lungenödem, ja, aus irgendeinem Grund, ich habe Rückwärtspumpversagen, das Herz funktioniert nicht, staut sich zurück, ich habe Wasser in der Lunge, unten an der Alveole kann ich nicht absaugen, bis dahin kommt kein Absauggerät, so, dadurch kann mein Sauerstoff, obwohl 600 Milliliter vielleicht rein und rausgehen pro Atemzug, kommt der Sauerstoff nicht durch die Feuchtigkeit, die unten rumliegt, weil die Diffusionsstrecke zu lang ist. Ne? Das schafft es einfach nicht. CO2 kommt noch raus, weil CO2 geht ziemlich schnell durch Wasser durch, 20 Mal schneller als Sauerstoff rein. So, und dann habe ich dadurch meine schlechte Sättigung. So, wenn das mein Problem ist, hilft es denn dann, wenn ich Sauerstoff erhöhe? Vielleicht ein bisschen, weil ich dann die Konzentration in der Alveolarhöhe ein bisschen mehr reingeht und so. Aber im Prinzip wisst ihr selber, wenn der Sauerstoff, der normalerweise drin ist, nicht gut durch die Alveole kommt, weil da Wasser rumliegt, dann kommt ein erhöhter Sauerstoff auch nicht gut, vielleicht ein bisschen mehr. Aber die Lösung ist es nicht. Die Lösung wäre, das Diffusionsproblem zu beheben, also das Lungenödem irgendwie zu machen. Das kann ich dann auch wieder mit Beatmungstechnik so ein bisschen machen, mit Druck erhöhen und so. Aber auf jeden Fall kann man mit Sauerstoff nicht die Lösung machen. Ich kann aber auch ein Perfusionsproblem haben. Das heißt, ich habe 600 Milliliter rein, 600 gehen natürlich auch wieder raus, super Sache. Der Sauerstoff kann wie die Sau durch die Alveolen diffundieren, da wäre da, aber auf der anderen Seite fehlt es Blut. Ja, weil ich eben ein Perfusionsproblem habe. Das heißt, wenn ich kalte Füße habe, so ungefähr, und mein Fuß ist nicht durchblutet, sowas in der Lunge, das kann es auch geben, hatten wir bei Corona oft. Ne? Das ist praktisch, es gibt da so physiologische Abkürzungen, ne, dieses Schandvolumen, was ihr bei Nierenpatienten, die haben das so, dass sie gut ihre Dialyse machen können. Das heißt, die Arterie geht sofort in die Vene. Ja, es gibt also eine kurze Verbindung, ohne die Alveole zu erreichen. Ne? Die nehmen eine Abkürzung, ohne die Alveole zu erreichen. Dann hätte ich ein Perfusionsproblem. Das ist natürlich totale Scheiße. So, weil da kann ich den Sauerstoff erhöhen, da kann ich ein Beatmungsgerät dran machen. Das ist leider alles scheißegal, weil mit dem Beatmungsgerät kann ich die Ventilation verbessern. Ich kann Sauerstoff beimischen und kann dann eben die Sauerstoffkonzentration erhöhen. Aber ich kriege nicht das Blut überredet, die Alveole zu umspülen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen, ne? So. Und das ist so ein blödes. Dann gibt es noch Distributionsprobleme. Das heißt, es kann sein, dass dann eben, weil ich eine Sepsis habe oder ein akutes respiratorisches Dysfunktionssyndrom, also ein ADS, dass dann eben auch die Verteilung nicht gut ist. Das heißt, der Sauerstoff und das Blut ist da an verschiedenen Stellen, ne? Das sind dann die Patienten, die dann auf den Bauch gedreht werden, weil dann das Ventilations-Perfusionsverhältnis, weiß das dann halt, ne? Damit das Ventilations-Perfusionsverhältnis besser ist. Das heißt, der Sauerstoff ist auch da, wo das Blut da ist, um es abzuholen, ne? Damit es gerecht zugeht. Und also so komplex ist das alles. Das heißt, wenn ich das zu Hause machen will, brauche ich schon eine Idee, die über, ach guck mal, der Sauerstoffsensor zeigt irgendwie Scheiße an, hinausgeht, um zu sehen, was kann ich denn jetzt akut machen? Weil nicht immer habe ich die Zeit. Sauerstoffbindungskurve, ne? Geht langsam, wird scheiße, langsam, scheiße, langsam, scheiße. Dann geht es ganz schnell scheiße. Nicht immer habe ich die Zeit, dass da ein Notarzt überhaupt noch kommen kann. Wer weiß, wer dann kommt, ob er sich auskennt, da muss ich Ausmaßrecht finden. Also, wenn man also solche komplexen Sachen zu Hause macht, das geht, ich schwöre. Aber dann müsste man tatsächlich wirklich hoch speziell geschultes Pflegepersonal da haben oder man müsste selber hoch geschult sein. Und es lohnt sich immer zu gucken, wenn ich meinen Sauerstoff messe, wie wird das gemessen und welche Aussagen trifft es wirklich und wie funktioniert das Gerät? Wo sind die Schwächen von dem Gerät, damit ich auch einschätzen kann, was es denn überhaupt an mir misst? Erstens, damit es nichts falsch Positives misst, dass ich denke, alles in Ordnung, ja, und dann stirbt man, das ist ja totale Scheiße, das macht ja keiner gerne, so, dass der ganze Tag versaut. Oder es misst halt falsch negativ, dass ich die Panik kriege, ständig bin ich da in der Notaufnahme und dann sagen sie, ja, machen Sie mal einen Finger warm, halten Sie mal nach und dann haben Sie auch wieder eine Pulsation. Okay, Licht ist dunkler, 20 Minuten sind um, wir haben heute mal ein bisschen die Lunge durchgesprochen, wie das wäre, wenn man das zu Hause macht, dass man das gut einschätzen kann. Dann wünsche ich euch ein gutes Abhusten, Licht ist dunkler, bis dahin, ciao, bis nächste Woche.